2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Jetzt funktioniert auch das Mikrofon. Das wird ein schöner Abend. Danke, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Herzlich willkommen den Hörern von Radio 1, die sowieso immer auf dem richtigen Weg sind. Wir reden bekanntlich in diesem Jahr über gar kein Thema so viel wie über das Klima. Also wir reden darüber und das war es dann aber auch, weil die Internationale Energieagentur gerade mitgeteilt hat, und jetzt müssen Sie sich kurz ein bisschen konzentrieren, weil ein paar Zahlen kommen, mit denen habe ich auch immer Probleme, dass der energiebedingte Ausstoß von Kohlendioxid im vergangenen Jahr höher war, denn je, allein 2018 kamen 1,9% dazu. Das ist der kräftigste Zuwachs seit dem Jahr 2013. Der Energiebedarf der Menschheit, denn die Internationale Energieagentur ist bekanntlich nicht nur für Deutschland zuständig, sondern für alle Menschen, steigt immer weiter im vergangenen Jahr weltweit um 2,3%. Das ist der stärkste Anstieg seit 2010. Der Anteil fossiler Energieträger betrug dabei im vergangenen Jahr 81%, das ist noch höher als die 80%, die er schon im Jahr 2000 ausmachte. Und falls Sie jetzt noch nicht genügend schlechte Laune haben, sage ich Ihnen noch, dass im vergangenen Jahr 42% aller weltweit verkauften Autos in die Klasse der sogenannten SUVs fielen, die im Schnitt rund ein Viertel mehr Benzin verbrauchen als mittelgroße Wagen. So. Das steht ja doch in relativ erheblichem Widerspruch zu dem, womit wir uns hier immer so beschäftigen und der Eindruck, den wir so haben, dass praktisch alle tun, was sie können, um das mit dem Klima jetzt so richtig in den Griff zu bekommen. Ich würde sagen, da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben und darüber reden wir jetzt mit Lucia Parbel, die ich ganz herzlich hier begrüße. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Frau Pabel ist Studentin, sie studiert Agrarwissenschaft in Stuttgart und nichts gegen Agrarwissenschaft, Studentinnen und Stuttgart, aber ich glaube, deshalb alleine wäre sie wahrscheinlich noch nicht hier. Sie ist hier, weil sie eine Aktivistin von Fridays for Future ist und das kann man immer noch so sagen, ja?
Das kann man immer noch so sagen,
ja,
finde ich, ja.
Okay. Und Fridays for Future ist die, ich weiß gar nicht, wie man die Bewegung sozusagen, die Öffentlichkeit, die Weltöffentlichkeit in diesem Jahr auf eine Art und Weise beeinflusst hat und geprägt hat, wie man das vorher noch nicht kannte. Seit wann sind Sie dabei?
Das erste Mal beim Streik war ich im Januar und bundesweit dabei bin ich seit März ungefähr, also jetzt fast ein Jahr.
Und, Entschuldigung, wenn ich jetzt, aber haben Sie gedacht, dass sich das so entwickelt, wenn das so schnell geht? War das absehbar?
Nee, also als ich das erste Mal auf einem Streik war, waren wir 15 Leute in Stuttgart auf dem Rathausplatz und irgendwie war halt eine eine der Hauptorganisatorinnen für Stuttgart war, die meinte, ja, und nächste Woche am 18.01., da sind wir dann 500, und ich dachte, sie spinnt, weil wir waren halt wirklich 15 Leute nur, und dann hat sie Flyer verteilt und in der nächsten Woche waren wir dann aber tatsächlich irgendwie sogar 700 Leute hier, und es war auch dann in der Woche drauf, war das hier in Berlin, was auch viel durch die Medien ging, weil dann die 5 Aktivistinnen spontan ins Energieministerium eingeladen wurden, Wirtschaftsministerium, zu Altmaier, wegen des Kohlekompromisses. Also das ist irgendwie dann so schnell durch die Decke gegangen, und dass es mal so sein würde, wie es jetzt geworden ist, also hätte ich nicht gedacht.
Ja, zumal, weil ich will jetzt nicht die Debatten von Anfang des Jahres hier wiederholen. Wir sind ja auch einen Schritt weitergekommen, aber daran erinnern will ich schon nochmal, weil ich meine, Sie haben ja, also wenn Sie als Student oder Schüler streiken, bestreiken Sie sich ja im Prinzip selbst. Also Sie bestreiken ja nicht Ihren Arbeitgeber oder Sie legen keine Betriebe lahm, sondern nur eigentlich Ihren eigenen, wenn ich Lernfortschritt.
Ja, also ich dachte auch, ich habe im August 2018 von Greta Thunberg gehört und dachte so, boah, das würde ich auch voll gerne machen, das ist irgendwie voll das starke Zeichen. Aber ich bin ja Studentin und dann interessiert es keinen, weil ich gehe eh freiwillig in die Uni. Da habe ich mich aber geirrt. Also es funktioniert ja. Und ich glaube, was daran funktioniert, ist, dass es so diese Normalität zu bestreiken und irgendwas, was für alle einfach total akzeptiert, Pflicht und Normalität ist, bei bis zu 24-Jährigen irgendeiner Ausbildung nachzugehen, das niederzulegen, ist schon irgendwie ein starkes Zeichen.
Ja, weil Greta Thunberg hat es ja sozusagen als Schülerstreik begonnen und dann waren die Studierenden nicht so ganz sicher, ob sie auch gemeint waren, oder?
Ja, also ich habe das auch gar nicht verstanden. Ich bin auch sehr lange tatsächlich die Einzige aus meiner Uni gewesen, die wirklich jede Woche freitags in die Innenstadt gefahren ist zum Streiken. Ich weiß nicht, warum die sich nicht angesprochen gefühlt haben. Also das kommt erst jetzt so langsam, dass es irgendwie Students for Future gibt und so und Hochschulgruppen, aber es hat lange gedauert. In Berlin geht es ja immer noch schneller als im Rest von Deutschland, aber...
Braucht man dafür ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil?
keine Ahnung, ich habe keine Studie gemacht über die Leute, die aktiv sind. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es viele Leute sind, die grundsätzlich eher extrovertiert sind und nicht so in sich gekehrt, weil man braucht schon ein gewisses, also allein so der Akt des Demonstrierens ist ja ein lauter. Und allein das jede Woche zu machen, braucht halt schon irgendwie, das muss einem auch Spaß machen, jede Woche laut zu sein und die Meinung zu sagen. Und dann ist es auch so, wenn man in die Organisationsstrukturen da bleibt, ich weiß nicht, was Leute da hält. Ich kann es nicht sagen. Es sind so unterschiedliche Leute, die da beigeblieben sind. Vielleicht ist es schon so die Tendenz, dass man sich gut durchsetzen kann, weil es ja immer so ist bei Gruppendynamiken, dass man irgendwie dann gewisses Durchsetzungsvermögen mitbringen muss. Aber ich, also...
War denn diese Demonstration das erste Mal, dass Sie auf einer Demo waren, oder haben Sie es schon früher gemacht?
Nee, also ich war schon vorher auf Demonstration.
Gegen was oder für was?
Also Klima interessiert, Klima bewegt, wie auch immer, war ich eigentlich schon sehr, sehr lange. Und dann, also ich war zum Beispiel mal gegen TTIP demonstrieren, als diese große Demo war, oder gegen die AfD oder so.
Und wenn Sie zu so einer Demonstration gehen, mit welchen Gefühlen machen Sie das dann? Macht das Spaß oder ist das eine Pflicht? Muss man das so abarbeiten, so wie so ein Unibesuch? Oder haben Sie dann Angst, dass dann, oder wie ist das? Ich habe das Gefühl, dass es heute anders ist als vor 20 Jahren.
Wie war es denn vor 20 Jahren?
Keine Ahnung, da weiß ich jetzt schon so lange her. Ich war als Reporter bei so Demonstrationen, die waren ganz anders, deshalb nämlich. Also wenn im Wendland oder so, das war irgendwie eine andere Stimmung da.
Ja, also...
Da war immer, auf der einen Seite kamen so Polizisten und auf der anderen Seite kamen Demonstranten und man stand als Reporter so in der Mitte und dachte so, wow, wie komme ich jetzt hier raus? Das war mir so meine Haltung.
Ja. Nee, also so krasse Proteste habe ich auch mitbekommen, als ich so 10, 11 war, wegen Stuttgart 21. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt, aber das ist nicht so das Bild, was ich von Demonstrationen habe. Also ich hatte immer das Gefühl, es ist irgendwie, also politisch bin ich früh geworden und dann hatte ich immer das Gefühl, das ist so der nächste Schritt. Nur ich kam halt aus einer kleinen Stadt und die Fahrt nach Frankfurt kostete 8 Euro. Und dann habe ich das nicht so oft gemacht, weil mein Taschengeld halt nicht gereicht hat zum Demonstrieren. Und in Stuttgart war dann die Studieticket hat es leichter gemacht. Und nee, also es ist aber auch, am Anfang ist es so das Gefühl gewesen, laut zu sein und irgendwie was gegen die Wut zu tun. Aber dann, wenn ich da war, dann war es doch irgendwie einfach viele Gespräche mit Freunden weiter hinten im Demozug. Und jetzt ist es jede Woche anders. Also,
und Ihre Eltern? Haben mitgemacht dann oder fanden das doof oder haben gesagt, dann kriegst du gar kein Taschengeld mehr? Oder?
Nee, die fanden das gut. Also manchmal haben sie mir dann auch die Fahrt bezahlt, wenn ich sowas gemacht habe. Ich bin auch sehr stark von meinem Elternhaus geprägt, denke ich. Wir hatten viel, mein Vater arbeitet in der Branche, in der Solarbranche und meine Mutter hat auch in der Lebensmittelbranche in verschiedenen ökologischen Stellen gearbeitet und dann waren die Gespräche am Abendbrottisch halt schon oft, drehten sich um das Thema oder wenn Freunde von meinen Eltern da waren oder Arbeitskollegen, drehten sich die um viele Umweltthemen und so. Und dann denke ich, das hat mich schon sehr geprägt. Deswegen fanden die das immer gut, wenn ich irgendwie, also ja, die haben sich das halt so angeguckt und haben vielleicht nicht unbedingt was gesagt, manchmal schon.
Okay, aber weil die Stuttgart 21-Demonstrationen, die waren ja teilweise sehr gewalttätig.
Ja.
Das ist aber Ihnen nicht passiert bisher, nö.
Warum nee, auch? Glücklicherweise nicht. Ja. Nee.
Sie studieren Agrarwissenschaft. Was macht man da so?
Also ich habe jetzt das Grundstudium mehr oder weniger und da macht man so einen Rundumschlag. Alles von, ich hatte BWL, VWL, Agrarpolitik und Sozialwissenschaften, Chemie, Physik, Mathe, Statistik. Also.
Und Sie werden damit was Agrarökonomin oder wie? Also werden Sie dann, also Bäuerin lernt man da oder ist das jetzt eine falsche Vorstellung?
Das ist tatsächlich ein bisschen die falsche Vorstellung. Es kommt halt drauf an, was man draus macht. Ja. Also ich mache viel, ich habe vor, sozialwissenschaftliche und politikwissenschaftliche Module zu wählen jetzt in den letzten anderthalb bis zwei Jahren und dann da auch irgendwie meinen Abschluss zu machen. Also weiß nicht.
Und was macht man damit dann später?
Weiter studieren wahrscheinlich.
Landwirtschaftsministerin.
Oh Gott.
Politikerin.
Sehe ich nicht so kommen.
Nee, ich frage das ja, weil wichtig, weil ich meine sozusagen, weil was mich jetzt tatsächlich interessiert ist, weil ich es einfach nicht weiß, dieses Studium, hat das sehr viel mit der Natur zu tun? Sind Sie da, oder ist, hat das tatsächlich mehr mit Statistik zu tun, mit, weiß ich nicht, oder?
Also ich kann jetzt nicht sagen, es hat...
Soziologie, whatever, ich keine Ahnung. Also
mit Natur hat es tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Also was ich gelernt habe, ist, wie wenig Landwirtschaft eigentlich mit Evolution und Natürlichkeit zu tun hat. Mhm. Und das ist so, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis aus meinem Studium. Weil, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt ins Detail gehen soll, weil dann rede ich lang.
Ich habe da gar nichts dagegen. Mich interessiert das ja sehr, weil ich glaube ja, dass wir, wenn wir über Natur reden, gerade in so einem Land wie Deutschland, was ja nun sehr, sehr dicht besiedelt ist und wo wir fast gar keine natürlichen Landschaften mehr haben, ich glaube, ja, wir haben da dauernd Missverständnisse.
Genau.
Ich glaube, das Wort Natur meint meistens was gar nicht natürlich
man
ist.
Man meint halt Landschaft, aber...
Genau, und draußen meint man so.
Genau, draußen.
Ja. Ja.
So, die Mittelinsel kann auch mal Natur sein.
Ja, und die kriegt ja dann in Deutschland manchmal auch gleich praktisch noch so ein Schild mit so einer Eule drin, dass sie dann irgendwie so geschützt ist. Und dann haben die Leute auch das Gefühl, sie haben irre viel getan für die Natur sozusagen. Ja. Das interessiert mich aber schon, weil das ja natürlich auch mit unserem Thema zusammenhängt, nämlich eigentlich ja mit der Frage, so, also wenn wir... Also sagen wir mal, wenn wir, also ich muss manchmal denken an das Bild von der Sixtinischen Kapelle, ja, also die ist in Rom, wo sie dann, das, als ich ein Kind war, haben die Leute gedacht, das sieht so und so aus und dann wurde das so gereinigt und dann sah es ganz, ganz anders aus. Und dann haben die Leute gedacht, wow, wir haben uns immer ein falsches Bild von dieser Sixtinischen Kapelle gemacht und dann können sie sich jetzt immer fragen, in welchem Zustand wollen wir die eigentlich erhalten? Also was ist eigentlich der Originalzustand sozusagen? Ist das der, den er damals gemalt hat oder ist es der vor 100 Jahre später, 200 Jahre später oder jetzt, wo es gereinigt ist, soll es jetzt so bleiben? Und mit der Natur ist es doch auch so. Was ist eigentlich der Normalzustand, der Originalzustand der Natur, in dem wir sie erhalten wollen und sollen?
Ja, das stimmt. Und das ist auch wirklich eine Frage. So dieses Mensch-Natur-Verhältnis kann man wirklich gut an Agrarwissenschaften aufmachen. Also finde ich. Weil... also Pflanzen, die wir jetzt anbauen, die haben eigentlich sehr wenig mit dem Ursprung zu tun, aus dem sie gezüchtet wurden. Also es gibt jetzt auch nur noch eine dreistellige Zahl, ich glaube es sind 500, aber die Vorlesung ist schon länger her, aber die Kulturpflanzen, die tatsächlich noch angebaut werden. Und das ist halt verdammt wenig, wenn man sich anschaut, wie groß die biologische Vielfalt eigentlich ist. Und da ist schon wirklich viel verloren gegangen. Und dass das kein haltbarer Zustand ist, das merken wir, glaube ich, einfach gerade ganz stark an dem IPBES, also dem biologische Vielfalt-Report, der rausgekommen ist. Diese internationale Studie hat vor ein paar Monaten irgendwie große Wellen geschlagen und ist dann sofort wieder untergegangen, dass die Biodiversität weltweit total stark zurückgegangen ist und diese Krise eigentlich viel schlimmer ist als die Klimakrise und viel akuter. Und und das hat ganz, ganz viel mit der Art zu tun, wie wir Landwirtschaft machen und deswegen, ja.
Aber also, das ist doch ein super interessantes Thema. Ich meine, die Biodiversität geht zurück, weil wir Pflanzen sozusagen befördern und ihnen Platz geben und wahrscheinlich auch andere Pflanzen auch vielleicht auch mit Einsatz von Chemikalien und anderen Mitteln sozusagen zurückdrängen, weil wir sozusagen für uns Menschen oder für die Tiere, die wir haben, also für unsere Zwecke, uns konzentrieren auf bestimmte Pflanzen. Ja, das ist der Grund, warum die Zahl der Pflanzen sozusagen zurückgeht. Ja. Wir konzentrieren uns auf bestimmte und drängen die anderen zurück.
Ja.
Genau. Aber müssen wir das nicht auch machen? Also hat das nicht auch eine gewisse innere Logik? Oder machen die Leute ja nicht, weil sie böse sind und morgens aufstehen und sagen, jetzt wollen wir den Planeten fertig machen.
Lass uns alle Insekten vernichten.
Ja.
Nee, genau. Also das ist, ich denke, es hat schon einen logischen Ursprung, dass man bestimmte Pflanzen mehr anpflanzt als andere. Also es gibt ja auch Pflanzen, mit denen kann man einfach gar nichts anfangen, landwirtschaftlich natürlich, aber wohin es halt gekommen ist, finde ich sehr symptomatisch. Also, dass man jetzt da ist, dass irgendwie Also es gibt so viele Apfelsorten zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Es gibt über 5000 Apfelsorten, die man hier anpflanzen könnte. Und im Supermarkt verkauft werden 12. Und dann halt auf riesigen Plantagen. Und dass das nicht gut sein kann, ist natürlich
warum
logisch.
Ist das nicht gut? Erklären Sie mir als Laien, ich bin wirklich ein Laie, das ist jetzt keine Fangfrage. Warum ist das nicht gut?
Weil man einfach riesige Felder hat oder Plantagen, wo die 1:1 gleiche Pflanze, also es sind ja auch Hybridpflanzen, die einfach besonders leistungsfähig sind und deswegen aber besonders empfindlich. Die wachsen dann Reihe und Glied und damit die dort wachsen können, weil die eben so empfindlich sind, müssen bestimmte Umweltbedingungen einfach ausgeschaltet werden. Mhm. Zum Beispiel bestimmte Schädlinge. Und dann fängt das an, dass man massenhaft Insektizide draufhauen muss. Und dann von den Insektiziden geht aber der Boden kaputt, weil der dann ausgelaugt wird von dem ganzen Gift und auch von dieser einseitigen Bepflanzung und davon, dass der Boden mehrere Monate im Jahr brach liegt und dann gehen Nährstoffe verloren und dann muss man die Nährstoffe künstlich hinzufügen und dann sind wir bei der Nitratauswaschung, weil dann so viel Nitrat auf den Boden eingetragen wird, dass der ins Grundwasser sickert und dann haben wir dreckiges Grundwasser und das ist dann der Punkt, an dem es den Menschen wieder schadet und dann muss man sich, glaube ich, die Frage ist nicht so sehr, ist das moralisch, sondern wie ist die Kosten-Nutzen-Analyse, mal ganz betriebswirtschaftlich ausgedrückt, weil was haben wir davon, wenn wir unser Trinkwasser vergiften, dafür, dass wir halt günstigen Weizen anpflanzen können, also ich glaube, wir sind gerade, glaube ich, in einem Punkt an vielen Stellen, nicht nur in der Landwirtschaft, wo man sich das mal wieder fragen könnte.
Was ich ganz interessant finde, jetzt haben Sie gerade so ein Stichwort benutzt, Sie haben gesagt, das ist jetzt gar nicht so sehr moralisch, sollte man das unbedingt betrachten, sondern betriebswirtschaftlich. Was man ja viele Leute, die, ich sage das jetzt mal wertfrei, die sozusagen ein Problem haben damit, wie unser Diskurs jetzt läuft, wie wir über bestimmte Themen reden, die sagen dann, ihr moralisiert, ihr benutzt das Moral zu schnell an Orten, wo das gar nicht hingehört und damit schadet ihr, keine Ahnung so. Und ich denke dann auch immer genau, wie Sie das eben gesagt haben, ich weiß gar nicht, keiner moralisiert, hier geht es gar nicht um Moral, hier geht es einfach darum, dass das auf Dauer nicht funktioniert, was wir machen. Ja, also, und wenn es funktionieren würde, könnte man ja immer noch sagen, findet man unmoralisch oder gut oder schlecht oder die Schöpfung oder der liebe Gott, das müsste man dann nochmal separat diskutieren, aber das hier kann man einfach sagen, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Also es hat sozusagen Folgekosten, Folgewirkungen, die ihr bloß nicht mit einberechnet und weil ihr sie nicht mit einberechnet, habt ihr das Gefühl, ihr seid super schlau und es funktioniert. Aber wenn ihr die Rechnung größer macht, dann klappt es nicht. Und das finde ich, deshalb finde ich das ganz wichtig, dass man darauf hinweist, weil man den Leuten dieses Argument, ihr moralisiert, das sollte man, oder? Passiert Ihnen das auch manchmal in so Diskussionen?
Ja, klar. Ja. Es ist so, glaube ich, das Urargument gegen ökologische Wende oder so. Also allein das Wort ökologisch, da schwingt ja schon Moral mit. Und es geht dabei ja eigentlich, genau wie Sie sagen, gar nicht darum, es richtig zu machen.
Sie haben, lassen Sie uns mal ganz kurz über die Faktengrundlage nochmal sprechen, von der Klimadebatte. Das 1,5-Grad-Ziel, ja, was passiert wirklich, wenn das nicht eingehalten wird? Wissen Sie das, was dann passiert? Oder glauben Sie das zu wissen? Oder haben Sie einfach nur Angst vor dem, was passieren könnte? So, also, weil ich finde es immer ganz irre interessant, wenn sozusagen so große öffentliche Debatten auf eine Zahl zurückgeführt werden. Also Sie haben nur eine Zahl, die besteht dann irgendwie 1,5, das sind 3 Zeichen. Und darauf diese Riesendebatte, auf dieses eine kurze Ding, da habe ich so ein bisschen Angst. Verstehen Sie das? Das macht mich so ein bisschen, da wäre ich so ein bisschen unruhig.
Ja, da haben wir uns auch schon mal gefragt, ob wir vielleicht davon weggehen sollten, nur das 1,5-Grad-Ziel zu kommunizieren. Weil es ist ja wirklich sehr angreifbar. Also nicht, weil das wissenschaftlich nicht solide ist. Also überhaupt nicht. Es sind ja 99,7%, hat das Uber irgendwie gesagt, der Wissenschaft, die sich darüber einig sind, also der wissenschaftlichen Studien, dass das korrekt ist. Aber sicher sein kann man sich mit diesem 1,5-Grad-Ziel immer noch nicht. Insofern finde ich auch, also ich bin eigentlich gegen das Framing-Ziel, weil es ist für mich eine Grenze. Wenn wir die überschreiten, dann haben wir halt noch weniger Sicherheit. Also selbst mit diesen 1,5 Grad haben wir immer noch, also die große Gefahr ist ja, dass man Kipppunkte überschreitet, wo man dann so irreversible Ketten lostritt, die nicht mehr aufzuhalten sind. Also dann ist es einfach komplett außer Kontrolle, die Klimakrise und die Folgen für die Systeme und die Zivilisation. Und wir haben mit dem 1,5-Grad-Ziel eine 66% Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert. Aber es sind ja immer noch 33%, die dann offen sind. Und was ist mit diesen 33%? Also von der Sicherheit kann man eigentlich nicht sprechen. falls das jetzt das ist, worauf Sie hinaus wollten.
Ja, also das ist, ich finde, das ist schon ganz wichtig, weil wenn man bedenkt, wie groß sozusagen der Veränderungsbedarf ist, der da angesprochen wird, dann haben die Leute schon ein gewisses Recht zu fragen, okay, wie sicher seid ihr euch eigentlich? Ich meine, seid ihr euch eigentlich sicher oder nicht? Und da muss man dann natürlich schon auch daran erinnern, dass in den 70er Jahren die Leute ja auch glaubten, gewusst zu haben, wie die Zukunft aussieht und sich dann doch ziemlich geirrt haben. Also wenn ich zum Beispiel zurückdenke, in meiner Kindheit war die Umwelt, die ich erlebt habe, deutlich belasteter und fertiger, als sie heute ist.
Ja, aber es geht ja nicht um Umwelt. Also es geht ja um Klima.
Ja.
Und Klima ist ja viel umfassender. Also davon hängt ja die Umwelt ab. Und deshalb hängen wir vom Klima ab. Also eigentlich finde ich, ist es eine Zukunftskrise, weil wir einfach wirklich nicht wissen, ob in dem klimatischen System, das sich durch unseren Einfluss entwickeln wird, ob wir in dem leben können. Also eigentlich sind wir uns sicher, dass wir das nicht können. Da gibt es ja auch noch andere Paper und andere Studien zu, die Studien, die das 1,5-Grad-Ziel untermauern. Und zum Beispiel gibt es von Schellenhuber ja dieses Hothouse-Paper, was letztes Jahr veröffentlicht wurde. Und das ist das zeichnet so ein drastisches Bild davon, was passiert, wenn wir keinen sofortigen Klimaschutz machen.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
Naja, wir haben dann, wenn wir jetzt einfach Business as usual machen, so wie jetzt, dann kommen wir auf bis zu 6 Grad Erwärmung bis 2100. Und das ist aber dann ja nicht vorbei. Also diese 2100 ist nämlich so eine andere Zahl, die ich komisch finde, weil man denkt immer nur bis dahin. Aber wenn ich Kinder bekommen sollte, dann leben die ja darüber hinaus. Das heißt, ich denke auch über 2100 hinaus. Und
ja.
Und ja, das ist...
Ja. Ja, nee, gut. Ja, stimmt, Sie haben recht. Ja, klar, ja, die haben ja 2019. Ja, gut, ja, okay, ja.
Also vielleicht so 20 Jahre. Aber
ja.
Aber ja, jedenfalls sollte man, finde ich, auch darüber hinausdenken. Und
aber das, da wird mir ganz schummerig. Und deshalb wollte ich auch unbedingt mit Ihnen sprechen, habe mich auf das Gespräch gefreut, weil ich das, ich finde, ja, ich verstehe das und ich finde auch das, aber der Zeithorizont, ich meine, wir wissen ja nicht mal, was in 5 Jahren passiert. Also ich meine, die Vorstellung, in die Zukunft zu gucken und dann in eine so weit entfernte Zukunft und Entscheidungen heute zu treffen, wegen einer Sache, vor der man Angst hat, die so weit in der Zukunft, ist das nicht auch ein bisschen crazy irgendwie?
Aber so trifft man ja immer Entscheidungen.
Ist das immer so, ja?
Ja, also ich treffe meine Entscheidungen schon so, dass ich in Zukunft...
Dass Sie überlegen, was im Jahr 2021
passiert? Also auch so kleine Entscheidungen, nein, also auch so normale Alltagsentscheidungen treffe ich ja so, dass ich in... einer Stunde oder in 3 Tagen immer noch damit zufrieden bin, im besten Fall. Und ich finde, das sollten wir einfach auch jetzt machen. Und für mich ist es kein krasser Zeitraum. Also klar, wird mir ein bisschen schwindelig, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann mal 80 bin. Aber auch mit 40 werden wir ja schon, das sind ja immer noch 20 Jahre bis dahin.
Wie alt sind Sie jetzt?
20.
Ja.
Ja. Und auch in 20 Jahren werden wir die Folgen des Klimawandels ja schon merken und der gesamten ökologischen Krise.
Haben Sie Angst vor der Zukunft?
Ja.
Sie haben mal geschrieben, das Einzige, was ich über die Version der Zukunft jetzt schon sagen kann, ist, dass ich keine Kinder haben werde. Denn meine Kinder würden noch über 2100 hinaus leben. Was davor schon außer Kontrolle geraten ist, wird danach noch bedrohlicher. Das finde ich ganz schön krass für jemanden, der 20 ist. Also irgendwie auch traurig fast, oder?
Ja, finde ich auch traurig.
Aber meinen Sie das wirklich so? Ich meine, es gab immer Leute, die gesagt haben, in diese Welt kann man keine Kinder setzen, weil, und dann kommt jeweils das, was halt kommt.
Also das, was Sie vorgelesen haben, ist aus Januar oder Februar, glaube ich. Mhm. Und da habe ich das wirklich so gemeint. Also das war für mich tatsächlich der ausschlaggebende Moment, dass ich irgendwann mal in Stuttgart in der U-Bahn saß und ich habe irgendwie so ein kleines Kind vor mir gesehen und ich fand es super niedlich und dann habe ich gedacht, oh ja, ich will auch mal Kinder haben. Und dann ist mir aufgefallen, was das bedeutet, weil ich mich zu dem Zeitpunkt so viel durch Greta Thunberg wieder mit der Klimakrise beschäftigt habe. Und dann gab es diesen Zeitraum von einem halben Jahr, wo ich gesagt habe, in dieser Welt, mit diesem Bild von der Zukunft kann ich mir nicht vorstellen, Kinder zu haben. Und jetzt kenne ich aber Leute, die sind Aktivistinnen und die haben Kinder. Und für die ist das die größte Motivation und der größte Antrieb, weil sie kleine Kinder haben. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich noch zu 200% hinter diesem Satz stehe. Aber in dem Moment war es, also es war ausschlaggebend dafür, dass ich angefangen habe, jede Woche zu Fridays for Future zu gehen. So dieses Gefühl, diese Erkenntnis.
Also ich habe ja immer, ich denke immer, dass sozusagen kommende Generationen, aber das ist jetzt, mit dem, was ich jetzt sage, ist man, disqualifiziert man sich als Klimaaktivist, fürchte ich. Aber ich finde immer, kommende Generationen müssen die Probleme, die sie dann haben, mit den Mitteln lösen, die ihnen dann zur Verfügung stehen und mit dem inneren, mit der inneren Haltung, die sich bis dahin dann entwickelt haben wird. Also ich habe das Gefühl, ja, verstehen Sie, was ich meine? Das klingt jetzt so, als würde ich sagen, so nach mir die Sinnvoll ist mir scheißegal, müssen die selber gucken. Das meine ich aber genau nicht. Sondern ich habe immer das Gefühl, ich weiß noch gar nicht, wie die Zukunft sein wird. Ich weiß gar nicht, welche Ideen die Leute dann haben, wie sie sich angepasst haben werden, was ihre Probleme sind. Auch ich weiß nicht mal, was ihre Prioritäten sind. Vielleicht verändern sich die Prioritäten der Leute komplett. Ich meine, sie arbeiten ja darauf hin, dass sich die Prioritäten der Leute ändern, dass sie weniger konsumieren, dass sie das Wochenendausflug nach Barcelona nicht für selbstverständlich halten. Vielleicht wird das dann anders. Verstehen Sie, was ich meine?
Aber es wird ja nur dann anders, wenn wir jetzt anfangen, daran zu arbeiten. Ja. Also das ist ja auch das, was Fridays for Future möchte.
Ja. Sie haben geschrieben, fand ich auch interessant, ich habe diese Zeitungsartikel, die Sie geschrieben haben, natürlich gelesen und da steht dann, so wie heute Klimapolitik gemacht wird, werde ich in 50 Jahren meinen 70. Geburtstag in einer Welt feiern, die mit den Folgen des Zerbrechens der Ökosysteme zu kämpfen hat. Sie wird von humanitären Katastrophen, Kriegen um Ressourcen, von Flucht geprägt sein. Da habe ich gedacht, damit beschreiben Sie doch eigentlich unsere Gegenwart. Das ist ja unsere Gegenwart. In diese Gegenwart hatte ich also drei Kinder gesetzt und
komme
ganz gut klar damit eigentlich.
Aber jetzt stellen Sie sich halt mal vor, wir haben nicht wie 2015 800.000 Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sondern es kommt halt die gesamte Sahelzone, alles ab der Subsahara. Und mit der Hothouse Earth ist dann auch irgendwann der mediterrane Raum nicht mehr bewohnbar, weil es einfach zu trocken ist, zu heiß. Da kann man keine Landwirtschaft machen. Da sind wir nämlich wieder bei der Landwirtschaft, weil Landwirtschaft funktioniert überhaupt nur bei stabilen Wetterbedingungen. Und stabile Wetterbedingungen gibt es nur in einem stabilen Klimasystem. Und wir machen das Klimasystem gerade kaputt. Und Landwirtschaft ist die Grundlage der Zivilisation. Das heißt, das ist eigentlich eine relativ kurze Kausalkette, um sich zu überlegen, was passiert, wenn wir das Klimasystem kaputt machen. Dann geht die Grundlage der Zivilisation, ist dann nicht mehr so umsetzbar. Man kann Landwirtschaft nicht adaptieren an die Klimakrise mit den jetzigen Mitteln.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1. Ich sitze hier mit der Fridays for Future-Aktivistin Lucia Parabel. Und wir haben hier gerade, ehrlich gesagt, die ganz großen Fragen am Wickel. Und deshalb muss ich jetzt auch fragen, was halten Sie denn von Fortschritt? Fortschritt. Glauben Sie an den Fortschritt? Glauben Sie sozusagen, dass die Dinge besser werden? Oder besser geworden sind?
Ich denke, ja, also sicherlich sind Dinge besser geworden. Aber es ist halt auch immer die Frage, zu welchen Kosten. Mhm. Und wenn die Kosten anfangen, die Nutzen des Fortschritts zu übersteigen, dann sollte man sich überlegen, ob die Richtung, in die der Fortschritt geht, noch sinnvoll ist.
Also die Bundeskanzlerin hat ja, ich glaube, nur in der einzigen, das einzige Mal irgendwie, dass sie da, ich weiß nicht, jedenfalls hat die Bundeskanzlerin gesagt, ich habe immer so Mühe, mir die Worte der Bundeskanzlerin zu merken, weil sie so auch nicht so ganz präzise sind. Aber Fortschritt, da ging es, glaube ich, darum, dass Fridays for Future das Potenzial, das Problemlösungspotenzial des technologischen Fortschritts systematisch unterschätzt.
Nein. Also ich glaube, Frau Merkel überschätzt einfach das Potenzial des Fortschritts. Also es gibt auch... Soll ich jetzt was ganz Konkretes sagen oder was Theoretisches?
Beides.
Okay, dann fange ich mit dem Theoretischen an, das fällt mir leichter. Es gibt so eine Drei-Säulen-Theorie, ist das veraltete Modell, aber mir fällt gerade das andere Wort nicht ein, der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit funktioniert nur mit Genügsamkeit, Suffizienz, Konsistenz, also dass man die Dinge lange benutzen kann, und mit Effizienz, dass sie halt sinnvoll, also energieeffizient sind.
Nochmal bitte, was?
Konsistenz.
Ja.
Dass man die Dinge lange benutzen kann,
ja.
Suffizienz, dass man wenig davon benutzt, und Effizienz, dass sie effizient sind. Und
das ist dann nachhaltig.
Das ist dann nachhaltig. So. Und wenn wenn man sich nur auf die Technologie verlässt, dann kann man maximal Konsistenz und Effizienz abdecken. Also maximal, dass ein Ding lang benutzbar ist und dass es gut funktioniert. Und das ist ja schon mal super, wenn man das irgendwann hat und nicht mehr, also zum Beispiel, also es gibt ja dieses Phänomen geplante Obsoleszenz, dass irgendwie ein Handy einfach irgendwann aufhört zu funktionieren, weil die Software nicht mehr funktioniert, weil sie so programmiert ist, dass irgendwann das Update nicht mehr funktioniert zum Beispiel. Und das ist was, was überhaupt nicht zukunftsfähig ist. Und natürlich wäre es super, wenn jetzt Frau Merkel sich dafür einsetzen würde, dass sowas nicht mehr passiert. Im Sinne ihres Glaubens an den Fortschritt. Das fände ich eine sinnvolle, fortschrittliche Entwicklung. Aber dann haben wir immer noch keine nachhaltige Gesellschaft, weil wir zum Beispiel immer noch zu viele Handys kaufen. Also auch wenn die lange funktionieren, dann kommt vielleicht ein neues Modell auf den Markt und ist einfach cooler. Und dann haben wir halt trotzdem zu viele Ressourcen verbraucht. Und zu dieser Suffizienz, also zu der Genügsamkeit, gehört einfach noch viel mehr. Und da ist eigentlich der Punkt, wo sich die Gesellschaft ganz massiv verändern muss und wo wir auch ein Umdenken brauchen an allen Bereichen.
Ich glaube, was Frau Merkel meinte, war, dass wir nicht abschätzen können, in welcher Weise Technologie künftig in der Lage sein wird, erstens die Folgen des menschengemachten Klimawandels zurückzudrehen und zweitens mit diesen Folgen zurechtzukommen. Das ist ja das, was ja viele Leute sagen. Nicht? Ja. Wir holen das CO2 wieder aus der Luft oder wir werden einfach neue Siedlungsräume urbar machen oder wir werden den Leuten dort, wo es dann die Umweltbedingungen nicht mehr so leicht machen zu leben, ihnen technologisch helfen, dass ihr Leben weitergeht, so wie das ja in Saudi-Arabien in Wahrheit ja heute schon ist. Da würden die Leute ja, kämen die Leute ja auch schlecht klar ohne Klimaanlage im Sommer.
Ich habe trotzdem mit dieser Aussage so viele Probleme. Also es gibt zum Beispiel ja auch, ich glaube, ich fange mal woanders an, als ich zuerst dachte. Also es gibt ja zum Beispiel eine Supertechnologie oder mehrere Supertechnologien für die Energien, um die klimafreundlich zu machen. Und was aber nicht passiert ist, ist, dass politisch möglich gemacht wurde, dass diese Technologien flächendeckend eingesetzt werden. Wie Sie am Anfang gesagt haben, wir haben immer noch 81% der fossilen Energieträger weltweit am Netz. Und in Deutschland haben wir auch 40% erneuerbare Energien, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher über die Zahl, aber es ist jedenfalls nicht so viel, wie wir bräuchten. Sondern wir haben stattdessen ein neues Kohlekraftwerk angeschaltet vor ein paar Wochen und das wurde gebaut. Das finde ich total absurd, obwohl man einfach schon diese Technologie, die gibt es ja nicht seit gestern. Also das finde ich absurd, dass sie sowas sagt vor dem Hintergrund, dass ihre Regierung seit Jahrzehnten daran gearbeitet hat, den erneuerbaren Technologien das Leben schwer zu machen. Also das ist so das eine, was ich daran absurd finde und komisch. Also, ja. Mhm. Soll ich weitermachen, oder?
Ja, klar.
was war nochmal, ich bin gerade ein bisschen...
Fortschritt.
Fortschritt und Technologie.
Sie glauben nicht, dass sozusagen der, weil ich meine Wissenschaftler, Sie sind doch Wissenschaftlerin, Sie werden Wissenschaftlerin. Ja. Leute wie ich sozusagen gucken zu Leuten wie Ihnen auf und sagen, ihr müsst diese Probleme lösen.
Ja, aber ich meine, es gibt ja ganz viele Lösungen, die sind ja schon da. Aber sie werden halt politisch unterdrückt.
Okay. Was ich interessant finde an der Fridays for Future Bewegung oder auch an den Äußerungen von Greta Thunberg, die mit der das ja alles angefangen hat, ist diese Aussage, im Prinzip hört nicht auf uns, hört auf die Wissenschaft. Also es ist gar nicht, dass wir jetzt hier irgendwas wollen, sondern wir erinnern euch daran, was die Wissenschaft sagt. Das ist ja für eine Jugendbewegung oder für eine gesellschaftliche Umwälzungsbewegung echt ein interessanter Ansatzpunkt. Also quasi zu sagen, sorry Leute, das sind eure, also wir erinnern euch an die Wert, an die Dokumente der Erwachsenenwelt. Wir sind sozusagen jung, wir sind Kinder, wir sind Studenten und wir zeigen euch das. Das sind doch eure eigenen Leute, die euch das gesagt haben. Das sind ja nicht wir. So, kommt Ihnen das komisch vor? Meine Frau Neubacher, die ja die eine sehr bekannte Fridays for Future Aktivistin ist in Deutschland, hat dann immer gesagt, sie hat das Gefühl, sie muss irgendwie die Generation der Eltern erziehen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemanden erziehen muss, aber ich fand das zumindest nicht überraschend und auch irgendwie total naheliegend eigentlich, dass Greta immer sagt, ja, hört auf die Wissenschaft. Für mich war das eine Umstellung, das nicht mehr selbstständig zu wiederholen, weil es halt für so viele Leute irritierend ist. Aber ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, wie absurd es ist, dass Erwachsene ein Papier geschrieben haben und sich jedes Jahr wieder treffen an einem Ort, wo sie mit dem Flugzeug hinfliegen, um darüber zu reden, wie wichtig diese Papiere sind, die sie geschrieben haben. Und dann fliegen sie wieder nach Hause und machen genau das Gegenteil von dem. Und deswegen fand ich es immer total Also das hat mich einfach total frustriert und ich hatte meine ganze Jugend über einfach ein sehr ohnmächtiges Gefühl dadurch. Und dann kam Greta und hat es ausgesprochen und auf den Punkt gebracht, was ich nicht hätte in Worte fassen können, weil es mehr so dieses krasse Gefühl war, nichts dagegen ausrichten zu können, aber es betrifft mich. Und ja, das war einfach, das war kein gutes Gefühl. Und dann kam sie und hat das gesagt und dann konnten wir es alle sagen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Gefühl, was viele aus meiner Generation kennen und viele mitgetragen haben, also auch mit sich herumgetragen haben. Und ich glaube, auch die Aktivistinnen und Aktivisten, die ich noch kenne in meinem Freundeskreis, für die war das auch nie komisch, das zu sagen oder zu hören. Hört auf die Wissenschaft.
Ich finde es trotzdem, ich finde es interessant. Also für jemanden meiner Generation ist es interessant, muss ich sagen, weil ich eher damit aufgewachsen bin, wissenschaftsskeptisch sozusagen erzogen worden zu sein. Na klar, na ja, logisch. Ich meine, die Wissenschaft, die hat uns praktisch die Atombombe gegeben und dann habe ich in der Schule Dürrenmatt gelesen, die Physiker und so. Das ist also Wissenschaft, das waren die Leute, die immer alles Mögliche erfunden haben, aber immer, wenn es dann falsch eingesetzt wurde, gesagt haben, sorry Leute, damit habe ich nichts zu tun. Ja, ich habe das nur erfunden, was ihr damit macht, ist eure Sache. Also ich finde sozusagen die Vorstellung, dass man sich wahrheitssuchend an Wissenschaft wendet, ist für mich, ich meine das ganz im Ernst, deshalb finde ich es wirklich einen spannenden Punkt, das liegt gar nicht so nah, weil Wissenschaft ist für mich auch immer kulturell bedingt. Also Wissenschaft ist immer das, was die Leute zu dem Zeitpunkt als Konvention sagen, so das ist jetzt Wissenschaft praktisch. Und dann sagen alle, ja, das ist Wissenschaft, toll, dem glauben wir jetzt. Und so, da werde ich sofort skeptisch, sage so, wow, stopp. Vor 15 Jahren war das ganz anders, in 15 Jahren, wer weiß, was ihr dann sagt.
Ja, aber ich finde es auch total spannend, weil also ich mache gerade ein Praktikum im Naturkundemuseum hier in Berlin und das positioniert sich ja sehr stark. Deswegen arbeite ich da jetzt gerade auch für 3 Monate und unterstütze die Forderungen von Fridays for Future sehr stark in der Arbeit, die sie machen. Und das ist was ganz ungewöhnlich ist, vor allen Dingen in der Museumswelt, überhaupt irgendeine Positionierung zu machen. Und das beobachte ich seit Monaten und finde es immer wieder faszinierend, auch die Scientists for Future, wie stark und wie weit die politische Positionierung da geht. Das ist was ich nicht, also was für mich überraschend war und ich finde es aber eine wichtige Entwicklung.
Na gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass die sich das die ganze Zeit angucken und immer sagen, das kann doch nicht sein.
Es ist auch komisch, dass sie es eigentlich erst jetzt machen.
Seit 1990 erzählen wir euch das und es passiert nichts. So. Ja, ich glaube 90, egal, ja, also, aber wo es quasi...
Lange.
Ja, lange, genau, lange. Wir sollten unbedingt reden über einen Aspekt, der mir jedenfalls wahnsinnig wichtig ist. Klimafragen, die politischen Konsequenzen, weil die Wissenschaft macht ja keine Politik. Wenn Greta Thunberg oder Sie sich hinstellen und sagen, setzt das Ziel um, dann ist damit ja noch gar nichts gesagt. Einfach nur setzt das Ziel um. Aber wie man es umsetzt, welche Konsequenzen das dann hat, zu wessen Lasten das geht, zu wessen Nutzen, wer das unter welchen Umständen durchsetzen muss, zu all diesen Sachen ist damit nichts gesagt, gar nichts. Ist das nicht ein echtes Problem?
Ja, und das ist der Sprung vom Klimaschutz zu Klimagerechtigkeit für mich. Weil Klimagerechtigkeit beinhaltet das Wie. Also zum Beispiel nicht nur, wir führen eine CO2-Steuer ein, sondern wir führen sie sozialverträglich ein. Das wäre dann die klimagerechte Formulierung dieser Forderung.
Also wir erhöhen zwar den CO2-Preis, machen das aber so, dass trotzdem alle Leute sich leisten können, weiter zu fliegen oder dicke Autos zu fahren?
Nee, das ist ja nicht gerecht. Also ungerecht ist ja zum Beispiel beim Fliegen, dass im Moment nur eine einstellige Prozentzahl von Leuten auf der Welt sich das überhaupt leisten kann, regelmäßig zu fliegen. Alle anderen haben einfach nicht das Geld dafür. Das ist ja eine Ungerechtigkeit.
Aber ich finde es gut, dass Sie gleich dahin gehen, wo es mir immer am meisten wehtut. Wenn die Grünen sagen, die CO2-Steuer muss erhöht werden. Ja, wir können doch die Grünen weglassen, ist egal jetzt. Wenn Sie sagen, 180 Euro pro Tonne, haben Sie gesagt? Also Fridays for Future, 180 Euro pro Tonne ist Ihre Zahl. Das ist auch so toll, dass wir...
Hat Uber gesagt eigentlich, aber... Was? Umweltbundesamt.
Ja, Umweltbundesamt. Genau, alles gut. Und Angela Merkel sagt 10 Euro pro Tonne, damit fangen wir mal an. Das heißt, da ist ja auch noch ein bisschen Spielraum. Habeck hat jetzt beim Bundesdelegierten-Dings der Grünen gesagt, glaube ich, 60 Euro. Wollen die Grünen so als so ein bisschen so, ja, schon ein bisschen härter, aber doch nicht zu hart, so ein bisschen so grün eben so, mittelding-mäßig so, 60 Euro. Und dann denke ich aber, Freunde, egal was ihr macht, ob 10 Euro oder 60 oder 180, am Ende ist es so, dass die Leute, die Kohle haben, sagen, oh scheiße, ist jetzt teurer geworden, aber na gut, dann bezahle ich das. Und die Leute, die keine Kohle haben, sagen, Mist, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ist das gerecht?
Nee, das ist nicht gerecht. Und deshalb brauchen.
Aber wie wollen Sie das verhindern?
Naja, es gibt da ja bestimmte Modelle, also dass man zum Beispiel irgendwie so eine Klimadividende auszahlt und jedes Jahr kriegen die Leute ihr Geld wieder zurück und so weiter. Aber es ist ja auch deshalb, ich finde die Diskussion auch um die CO2-Steuer und CO2-Preis und so, finde ich auch deshalb schwierig, weil es ist ja nicht die einzige Klimaschutzmaßnahme. Also da gibt es zum Beispiel, das ist auch ganz spannend, in der Klimaschützer-Szene gibt es auch einen Streit darüber, was jetzt wichtiger ist, 100% erneuerbare Energien oder CO2-Steuer sofort. Das ist ein richtiger Glaubenskrieg. Und
Für Sie ist das voll normal, für mich nicht.
Für mich ist das voll normal.
Was ist da der wo ist da der Widerspruch? Hä, was?
Also 100% erneuerbare Energien sofort ist ja eine Revolutionierung des Energiesystems oder Reformierung umfassende. Aber das ist eben ein ganz anderer Sektor. Und dann kann man wirtschaftlich drangehen. Es sind einfach unterschiedliche Instrumente. Das eine ist direkter und das andere ist indirekt über marktwirtschaftliche Mechanismen. Also die Steuer oder der Preis.
Aber ich check es nicht. Aber ich meine, marktwirtschaftliche Mechanismen bedeutet doch immer, Entschuldigung, ich musste einfach auf den Punkt kommen, weil ich immer das Gefühl habe, da habe ich noch keine befriedigende Antwort bekommen. Heißt am Ende, wer die Kohle hat, bezahlt und es ist okay für ihn. Das ist halt zwar teurer, aber es ist trotzdem, aber er hat weiter das Recht, die Umwelt zu belasten, CO2 auszustoßen, Luft zu verbrauchen, weil er es sich leisten kann. Deshalb meine Frage, müsste nicht eigentlich bei diesen Fragen von vornherein das ganz anders sein? Weil es gibt ja Güter in unserem Rechtssystem, die auch mit keinem Geld der Welt zu kaufen sind, zum Beispiel menschliches Leben. Ich kann ja auch nicht sagen, gut, ich bin jetzt sehr reich, deshalb kaufe ich mir das Recht, jemanden umzubringen. Das ist ja bei uns nicht üblich sozusagen. Müsste es nicht eigentlich auch so sein, dass man sagt, scheißegal, wie viel Geld ich habe, ich darf einfach nur 10.000 Meilen im Jahr fliegen. Scheißegal, wie viel Kohle, weil das ist einfach, mehr darfst du als Individuum die Umwelt nicht verschmutzen. Wäre das nicht der viel sinnvollere Weg?
Ja, also darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ich wollte sagen, dass eben das nicht reicht. Also man kann nicht nur über Anreize, also das ist jetzt meine Meinung, das ist jetzt nicht die Meinung von Fridays for Future. Also es ist, man kann nicht nur Anreize setzen, man muss auch politisch Gesetze schreiben.
Regeln. Ja, aber Regeln. Ich wundere mich immer, warum die Leute so Mühe haben mit dem Wort Verbot. Es gibt ganz viele Verbote. Man darf auch nicht bei Rot über die Ampel fahren. Das hat auch keiner das Gefühl, dass seine Freiheit einschränkt.
Ja, das
ich verstehe das. Das Wording ist so merkwürdig. Was heißt schon Verbot? Ich meine, unser ganzes Rechtssystem besteht aus ganz, ganz vielen Verboten und Geboten. Und vielleicht muss man hier einfach den Kreis etwas erweitern, weil man gemerkt hat, haut das halt nicht mehr hin, wie man es früher gemacht hat. Ich meine, es gab auch nicht immer Ampeln, die sind auch erst irgendwann erfunden worden. Also es wundert mich jetzt, dass das so komisch, dass die Leute so Mühe haben. Verstehen Sie, es muss ihnen doch dauernd passieren, dass immer zu Leute sagen, ihr wollt uns alles verbieten.
Ja, genau, deswegen habe ich ja gerade nicht Verbote gesagt.
Ja, habe ich schon gemerkt. Ja. Da hatten sie richtig Angst, das Wort.
Gleichen Komplex wie die Grünen.
Sie hatten Angst, das Wort auszusprechen. Ja, aber nun muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob die Demokratie in der Lage ist, kann man mit demokratischen Mitteln das Klima, also haut das hin, werden die Leute Parteien wählen, die ihnen dann im Effekt eben dann doch sagen, weißt du, du bist jetzt schon einmal auf Gran Canaria gewesen, jetzt nochmal nach Kreta, das läuft nicht mehr mit dem Fliegen.
Ja, also was das Problem ist an der Verbotsdebatte, ist, dass man dann nämlich immer gleich beim Verzichten ist. Aber Verbote können ja auch entlasten. Also man muss einfach manche Dinge gar nicht mehr überlegen. Ich muss mir jetzt gar nicht mehr überlegen, ob ich das dritte Mal im Jahr in Urlaub fliege, weil ich darf es nicht. So, dann ist mir eine Entscheidung abgenommen. Das ist eigentlich ganz schön, vielleicht. Und ja, es ist aber
da kenne ich ein paar FDP-Wähler, die bei dem Zitat jetzt sagen, ha, da hat sie sich entlarvt, da kann man mal sehen und so. Freiheit bedeutet Verantwortung, wer dem das und so. Ja, egal. Aber solche Leute hören uns ja eh nicht zu, deshalb ist es auch okay.
Ja, und die Freiheit geht ja auch immer nur so weit, wie sie, bis sie andere Leute schädigt. Und Fliegen in dem Maße zum Beispiel ist ja auch einfach schädlich für andere Menschen, die jetzt gerade leben. So, also die Klimakrise ist ja auch schon da.
Wenn man dem SUV-Fahrer sein SUV wegnimmt, ist das für ihn eine massive Freiheitseinschränkung, aber für alle anderen ein totaler Freiheitsgewinn. Das ist sozusagen so, wenn man den Leuten im Internet verbietet, rumzupöbeln und andere Leute zu beschimpfen, verlieren sie selber ein Stück Freiheit. Für alle anderen wird das Internet zu einem lebenswerteren Raum. Also das ist so, ich finde, das ist ein echtes. Aber Sie merken, also auch ich versuche in so einem, wir kämpfen gerade dagegen an, aber ich finde es erstaunlich, dass sich so bestimmte, ja, heute nennt man das Frames, ich weiß jetzt, also halt so bestimmte Begrifflichkeiten so durchsetzen und dass man so Mühe hat, dagegen anzugehen, dass wir erst sagen, spinnt ihr eigentlich alle, was redet ihr da für einen Quatsch? Frage des Standpunktes irgendwie. Ja, okay. Da bin ich jetzt, da bin ich leider Ihrer Meinung. aber kommen wir nochmal zur Demokratie zurück. Glauben Sie an die Demokratie?
Ja, natürlich.
Echt?
Ja, ganz ehrlich.
Das hat aber dann bisher auch nicht so gut hingehauen, ne? Mit der Demokratie und dem Klima meine ich jetzt.
Ob das jetzt an der Demokratie lag. Also ich glaube, das ist nicht das Problem, dass man keine Mehrheiten hätte für den Klimaschutz. Es gibt nur einfach keine guten Angebote, die man wählen könnte. Also wenn man sich mal die Parteiprogramme anschaut, da steht halt nichts drin, was dahin kommt, wo wir hin müssten, Minimum. Also wo wir Minimum hin müssen, sind die Forderungen von Fridays for Future. Das müssen wir Minimum machen, damit wir in Deutschland unseren Teil dazu beitragen können und damit einen riesigen Teil weltweit, dass wir 1,5 Grad einhalten können.
So. Und die Grünen, wisst ihr, alle finden doch jetzt die Grünen immer so toll.
Also nee, also davon möchte ich mich auch distanzieren.
Warum? Was denn mit den Grünen?
Naja, die haben keine Angebote gemacht für eine, die, also was man ja auch braucht, sind Visionen. Also wie will man eine komplett andere Gesellschaft aufbauen, ohne eine, die Idealvorstellung davon, wo man gerne hin möchte? Und diese Idealvorstellung, die ist einfach nie da gewesen. Also ich fand das beim Europawahlkampf so desillusionierend. Wir hatten mit Fridays for Future 4 Monate lang eigentlich, also wir hatten über nichts anderes geredet und viele Leute haben uns zugehört und die Wahlplakate und die Wahlprogramme, da kam nichts vor. Also da, ich habe es nicht verstanden, weil eigentlich müsste man doch auf den Zug aufspringen und sagen, okay, also wir reden jetzt gerade davon, die Gesellschaft komplett umzugestalten. Da kann man doch viele Ideen haben und da kann man sich auch sehr gut demokratisch drüber streiten.
Liegt es vielleicht daran, dass es gar nicht mehr so viele junge Menschen gibt in Deutschland, dass ganz viele Leute sich überlegen, im Jahr 2100, da bin ich schon 50 Jahre tot, I don't care, was dann ist. Also das ist auch Demokratie. Das ist, dann handeln die Leute im Prinzip aus ihrer Sicht total vernünftig, weil sie sagen, ja, vielleicht habe ich gar keine Kinder oder die mag ich eh nicht so gerne oder ich weiß nicht. Und also ich weiß jetzt auch nicht genau, ich versuche mir gerade nur vorzustellen, aber erkennbar ist es so, dass ältere Leute irgendwie nicht so ansprechbar sind, weil sie irgendwie nicht so richtig Lust haben, ihr Leben so massiv zu verändern, wie es vielleicht sein müsste.
Ja, und vielleicht sind sie...
Also ich hätte total Lust, ich bin dabei. Also ich meine das im Ernst. Ich fände das eigentlich ganz, 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 ganz toll, die Vorstellung sozusagen einer Sache neu zu denken. Aber erfahrungsgemäß finden die meisten Leute das gar nicht so toll.
Aber das ist doch eigentlich super. Also ich meine, ich bin auch ein bisschen dagegen, diesen Generationenkonflikt immer an Fridays for Future aufzuhängen, weil ich habe gar nichts gegen meine Eltern oder andere ältere Menschen, weil die haben einfach mehr Erfahrung und mehr Skills und mehr Fähigkeiten. Und wir jungen Leute haben halt super viel Energie und sind auch ein bisschen wütend und ein bisschen ängstlich. Aber zusammen ist das doch eine super Mischung, um sich gute Ideen zu überlegen, wie es in Zukunft weitergehen kann.
Ja, aber Sie kommen um das Verzichtproblem. Ja, kann man gerne mal klatschen, finde ich auch richtig. Aber Sie kommen um das Verzichtproblem nicht rum. Weil wenn das, Sie haben dann halt mit Leuten zu tun, die sind es eben gewöhnt, dreimal im Jahr in Urlaub irgendwo hinzufliegen. Und vor allen Dingen jetzt in den letzten 10 Jahren, wo das irgendwie praktisch 100 Euro kostet mit EasyJet oder so. Das war früher ehrlich gesagt auch anders. Ne? Und das nehmen nicht Sie, aber irgendjemand nimmt den Menschen das dann weg. Daran führt ja nun kein Weg vorbei. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das heißt, die konnten früher was und das können sie dann nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass die Parteien, diese ganzen Politiker, ich meine Olaf Scholz, der zweifellos der nächste SPD-Chef werden wird, hat vor der Verabschiedung des Klimapakets was gesagt, ich hätte das mal aufschreiben müssen, habe ich jetzt aber leider nicht, da so ein Satz, der im Grunde sagt so, wenn es uns nicht gelingt, ein Klimapaket zu verabschieden, das diese ganzen Probleme so und so löst, dann haben wir die Berechtigung verloren, dieses Land zu regieren. So, das hat er so gesagt, das können Sie nachlesen. Wo jetzt alle Leute sagen, gut, dann Olaf, dann war es das jetzt ja wahrscheinlich, weil so... Aber so will er das natürlich nicht verstanden wissen. Und jetzt sage ich nochmal, Olaf Scholz ist ja kein unanständiger Mann. Und der wacht auch nicht morgens auf und sagt, hihihi, wie ich sie jetzt wieder alle verarschen kann. So funktioniert das ja nicht. Sondern der denkt sich, ich mache das, was geht. Ich mache das, was geht. Und mehr geht nicht. Ja, Demokratie braucht Zeit. So, ihr habt zu wenig Geduld und so.
Ja, also klar braucht Demokratie Zeit, aber das ist ja kein Grund, nicht damit anzufangen. So, mal darüber zu sprechen, wie man sich streiten könnte, zum Beispiel in Zukunft und worüber. Und das, davor haben aber alle Leute unglaublich viel Angst, vor allen Dingen PolitikerInnen, die die gestaltende Funktion in diesem Land sind. Also
wissen Sie, wer Cornelia Wockel ist?
Nein.
Cornelia Wockel ist 22, Studentin, so wie Sie, die hat sich in ein Kohleförderband angekettet und hat, also sie hat es erst zum Stehen gebracht und dann hat sie sich darauf gelegt, sich irgendwie da so eingegipst oder so und dann noch so ein Bügelschloss um den Hals und das da festgemacht und so. Jedenfalls, wenn dieses Kohleförderband angegangen wäre, wäre sie wahrscheinlich irgendwie so dann einfach praktisch jetzt nicht mehr am Leben. Ist sie aber noch, weil das Kohleförderband nicht an war und deshalb wird sie jetzt angeklagt mit den anderen Leuten, die ihr dabei geholfen haben, auf, ich weiß nicht, 5 Millionen Euro, irgendwelche Irrsinnszahlen,
ja,
und so.
Ja, das habe ich gelesen.
Wegen Ausfall. Und sie sagt, sie will sich vor Gericht auf den Notstandsparagrafen berufen. Ja, wer eine Tat begeht, um Gefahren von anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig. Sie hat praktisch die Klimakatastrophe abgewendet und deshalb ist das okay. Ich bin jetzt kein Jurist, ich glaube, das wird vor Gericht schwierig damit. Aber wie finden Sie sowas?
Radikal. Und es erregt Aufmerksamkeit. Und das ist gut, weil wir brauchen erstmal noch mehr Aufmerksamkeit für die Klimakrise. Und das haben wir momentan anscheinend noch nicht. Sonst würde ja was passieren.
Ist aber schon interessant, oder? Weil ich meine, gibt es dann so, ja gut, klar, jetzt würde jeder sagen, die Grenze sind praktisch so Menschen, Gewalt gegen Menschen würde man wahrscheinlich jetzt nicht so machen und so, aber so Gewalt gegen so ein Kohleförderband, ist das okay, oder?
Aber sie hat es ja nicht kaputt gemacht. Also sie hat sich
keine Ahnung, vielleicht ist auch was dabei kaputt gegangen, ich weiß nicht, das steht jetzt hier gerade nicht. Also.
Aber das sind dann ja auch keine 5 Millionen Euro.
Aber die RW-Dings da, der Konzern wird bestimmt sagen, da ist irgendwas kaputt gegangen oder weil der keine Ahnung. So.
Ja.
Wie viel Radikalität ist erlaubt? Das ist natürlich der Kern der Frage.
Also ich bin total für gewaltfreie Aktionen. Und jede Form des gewaltfreien Aktivismus gegen die Klimakrise unterstütze ich voll.
Okay, Sie wissen, dass man früher, als die Raketendepots belagert wurden, mussten die Leute sich mit dem Gewaltvorwurf auseinandersetzen, Nötigung, ja, praktisch, weil der amerikanische Soldat auf die Bremse treten muss, wurde er genötigt von dem Demonstranten, der dann wegen Nötigung, da hat man dann viel darüber diskutiert, wo fängt der Gewaltbegriff an und wo hört er auf? Also auch diese Grenzen sind fließend.
Ja, aber darüber diskutieren wir auch ganz viel. Also gerade im Moment, es passiert ja ganz, ganz viel ziviler Ungehorsam.
Mhm.
Und deshalb bekomme ich das natürlich auch hautnah mit. Und wir diskutieren so viel darüber in meinem Freundeskreis und unter den anderen Aktivisten, wie viel Gewalt und also vor allen Dingen, wo beginnt Gewalt?
Mhm.
Das ist ganz schwer zu definieren.
Frau
Pabe, keine fertige Antwort.
Da bin ich sehr gespannt auf Ihre Ergebnisse und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute Abend hier waren bei uns.
Ja, schön, dass ich da sein konnte.
Ja, danke schön. Und wir diskutieren jetzt gleich, wenn Sie Lust haben, hier im Grünen Salon der Volksbühne in Berlin noch ein bisschen weiter, verabschieden uns aber an dieser Stelle von den Hörern bei Radio 1. Danke und hören Sie auf, in den Urlaub zu fliegen. Tschüss. Und jetzt können wir das Radio ein bisschen leiser machen. Dankeschön. Und wenn Sie möchten, so wie immer, natürlich, klar, auch hier noch so ein bisschen reden. Ich glaube, dass ganz grundsätzliche Fragen wurden zwar angesprochen, aber wurden natürlich nicht alle erschöpfend besprochen, sozusagen. Ich finde vor allen Dingen die Frage nach den politischen Konsequenzen, ja, Klimafragen sind Klassenfragen, also wie klärt man das Gerechtigkeitsproblem und ehrlich gesagt das Radikalitätsproblem finde ich auch noch, aber da machen Sie, wenn Sie wollen. Und vielleicht finden Sie auch gar nicht, dass das, ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, Sie sagten...
Also einmal mit Mikro kommt.
Sie sagten, ältere Leute hätten da andere Erinnerungen. Ich habe solche Erinnerungen, dass viele Dinge, die heute so selbstverständlich sind, die gab es bei uns nicht. Und es ging auch. Also es war nicht so, dass wir viel mehr Möglichkeiten hatten. Also Krieg und Nachkriegszeit, wir hatten Stromsperren. Ganz abgesehen materiell war das viel, viel schlechter und es ging auch. Also es ist nicht so, dass wir die anspruchsvollsten sind, wie sie so, es klang jedenfalls so.
Also es tut mir leid, wenn es so klang, weil das meinte ich gar nicht. Ich glaube nämlich, das ist zum Beispiel eine der, ich habe es halt Skills genannt, also eine der Fähigkeiten und Lebenserfahrungen, die wir gebrauchen können und die wir lernen können.
Zum Beispiel alle mit ihren Kaffeebechern auf der Straße rumlaufen und dies wenn sie mit ihren Kaffeebechern alle auf der Straße rumlaufen und Papier verbrauchen, also Becher meine ich jetzt, Papier verbrauchen und so, als ob so sein müsste. Das galt, wäre früher als unschicklich, wenn man auf der Straße ist, sagen wir mal so, hätte so gegolten. Also es ging das auch alles. So viele Einschränkungen hatten wir früher im Vergleich zu heute, würden Sie von Einschränkungen reden. Und für uns war das selbstverständlich, dass dies und das nicht geht und dass man dies und das nicht macht.
Ja, aber dazwischen kommt ja sozusagen die böse Generation der Babyboomer. Und für die war das dann ja alles selbstverständlich. Und das sind ja die, die wählen gehen. Und das sind die, die in den Zeitungen und in den Parteien sitzen. Und ohne die oder gegen die geht's halt nicht. Und Olaf Scholz ist natürlich so der exemplarische Babyboomer überhaupt, finde ich, für mich.
Und das sind auch die Leute, die eben die Generationen, die jetzt auf die Straße geht, erzogen haben. Also, ne? Also es sind halt Gewohnheiten, von denen wir uns erst wieder loslösen. Und ich sehe auch in meinem Umfeld, also wahrscheinlich bin ich da auch irgendwie in einer Blase, aber ist man ja immer auch irgendwie, dass halt sehr viele Leute eben nicht mit einem Einmalbecher rumlaufen, so. Und das ist, oder dass sie einen Mehrfachbecher haben und eine mehrfach verwendbare Flasche und vegan sind oder zumindest versuchen, vegan zu sein und all diese Dinge versuchen, es selbst besser zu machen. Aber damit ist es ja auch nicht getan. Also es reicht ja nicht, dass es der Freiwilligkeit von allen Leuten zu überlassen. Das haben wir ja vorhin angesprochen, dass dann irgendwann Verbote.
Eine grüne Diktatur.
Ja, nee, also.
Bitte gerne noch die Kollegin da mit dem roten Schal. Ja, doch, einfach da reingehen. Ja, vielen Dank.
Ja, hallo. Ich wundere mich so ein bisschen, dass tatsächlich diese Klimagerechtigkeit oder die soziale Gerechtigkeit jetzt wieder angesprochen wurde, weil es ist jetzt auch nicht gerecht. Also sobald man Klimaschutz machen möchte, heißt es ja, aber es ist dann nicht gerecht. Aber jetzt fahren auch die Leute, die am meisten Geld haben, die dicksten Autos. Und jetzt fliegen auch die Leute am meisten in Urlaub, die am meisten Geld haben und bewohnen die größten Häuser. Ich verstehe nicht genau, warum man das immer als Totschlagargument benutzt, dass man dann sagt, ja, aber wenn wir es so und so machen würden, dann wäre es nicht gerecht. Es ist jetzt auch nicht gerecht. Also das kann man doch unabhängig davon jetzt dann schon mal gerecht machen, wenn es jetzt so einfach ist, das gerecht zu machen, oder?
Ja, voll. Und das ist ja eigentlich auch irgendwie das Schöne an der Klimagerechtigkeitsbewegung. Die hat eben nicht nur Klimaschutz zum Ziel, sondern eben auch mehr Gerechtigkeit, ganz allgemein. Und das kann man nur verbinden. Weil in Zukunft wird es auf jeden Fall noch ungerechter, als es jetzt ist, wenn wir nichts gegen die Klimakrise unternehmen. Und darum ist es so wichtig, dass es eine Bewegung gibt, die beides im Namen trägt. Und auch beides umsetzen möchte und beides zum Ziel hat.
Gerne dahinter gleich, einfach da, der ja.
Ja, schönen guten Abend. Eine Frage, und zwar, du hast jetzt von den Grünen geredet und du hast auch davon geredet, dass dir das nicht weit genug geht. Dann die Frage, glaubst du, dass es im kapitalistischen System überhaupt möglich ist, um jetzt mal den Spirit auch dieses Veranstaltungsbereiches um dem Rechnung zu tragen?
Im kapitalistischen System überhaupt was?
Ja, Klimaschutz generell oder deine Forderung, eure Forderung.
Also es wird jetzt nicht mehr im Radio ausgestrahlt. Das beschränkt die Zuhörermenge, das ist ganz gut. Fridays for Future ist nicht antikapitalistisch. Und aus dem Grund, dass wir offen sind für andere Wege, wenn es andere Wege geben sollte, die wir nicht kennen. Wir sind dezidiert unideologisch, was das angeht. Ich persönlich habe mich jetzt in den letzten Monaten schon sehr viel mehr damit beschäftigt, ob das geht, also mit genau dieser Frage. Und ich habe natürlich keine Antwort darauf, die jetzt allgemein gültig ist, aber ich bin immer skeptischer geworden.
Die Frage ist, glaube ich, dann müsste man mal sagen, was man mit Kapitalismus meint.
Ja.
Da wäre ich dann.
Darf ich das ausführen?
Gerne.
Sie haben von, naja, ich nenne es mal Sollbruchstellen, wenn es jetzt um Handys geht, geredet oder auch um Autos. Ist ja prinzipiell ein kapitalistisches Prinzip, weil man dann was Neues kaufen muss, wenn das Alte kaputt geht. Und man deswegen Geräte extra nicht so baut, dass sie ewig halten. Und das ist ja quasi.
Ja, aber ich glaube, dass das zum Beispiel ein relativ altes Verständnis von Kapitalismus ist. Heute könnten die Firmen genauso gut sagen, scheißegal, das Telefon bauen wir so, dass es irgendwie 100 Jahre hält, aber die Benutzung wird halt bezahlt. Der Access wird bezahlt und nicht sozusagen das Eigentum an dem Gut. Also da wäre der Kapitalismus, glaube ich, flexibel genug, hat er auch schon bewiesen in der Vergangenheit, dass, ich glaube, der Kapitalismus braucht nicht mehr Produkte, die kaputt gehen, also um es mal so zu sagen. Deshalb frage ich auch genau, was du mit Kapitalismus meinst, weil
Konsum meine ich dann.
Ja, genau.
Kapitalismus braucht Konsum, oder nicht?
Ja, das ist echt interessant. Ist das so? Das
vielleicht braucht Kapitalismus Monetarisierung, also den Dingen einen Geldwert zu geben. Mhm. Und vielleicht ist das tatsächlich ein veraltetes.
Ich glaube, Kapitalismus braucht keinen Konsum mehr. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass in dem Maße, in dem, also wenn ich zum Beispiel überlege, dass wie sich die Computer verändert haben oder wie sich das verändert hat, dass Leute keine CDs, DVDs mehr haben, sondern dass das alles in der Cloud ist, das ist ja auch eine, da, Konsum funktioniert dann anders. Also Konsum ja, funktioniert dadurch, Konsum, dass ich Nutzungszugänge bezahle praktisch. Aber ich habe die Ware selber verliert, glaube ich, an Bedeutung. Ich glaube schon, dass das wir es, eigentlich in so einer Entmaterialisierung also, leben.
Ich habe jetzt am Wochenende gelesen über die, beim Korrektiv, über die dieses Karussell mit der Umsatzsteuer, was man machen kann. Also man kann Waren einfach nur noch im Kreis verkaufen über eine EU-Grenze und die Umsatzsteuer sich immer, entweder man behält sie ein oder man lässt sie sich vom Finanzamt zurückerstatten. Das ist total spannend. Also ich kann es jetzt nicht so gut erklären, aber wen es interessiert. Und das ist ja total weg vom Konsum. Also es hat ja gar nichts mehr mit Konsum zu tun, sondern da wird ja, im Gegenteil, es wird ja nicht verbraucht. Es wird einfach nur noch von A, B nach C und wieder zurückgeschickt. Und das ist aber ja total der Hyperkapitalismus.
Okay, das klingt jetzt aber eher nach so einem Steuerschlupfloch.
Ja, aber es ist ja eine kapitalistische Denkweise dahinter. Oder? Also so viel eigenen, also den eigenen Vorteil maximieren.
Ich glaube nicht, dass der Kapitalismus das Problem ist. Ich glaube, dass sozusagen die Politiker das Problem sind, die sich nicht trauen, gegen Leute vorzugehen oder einzuschränken, die auf ihren Privilegien beharren. Jetzt kann man sagen, das gehört zum Kapitalismus dazu, dass es Leute gibt, die auf ihren Privilegien beharren. Obwohl, da würde ich sagen, die gab es aber im Feudalismus auch und das war ein ganz anderes System. Also ich glaube, das Problem ist eher, dass Leute sagen, ich lasse mich nicht einschränken. Und ich will meine Machtposition nicht verlieren. Und das müsste ich aber, weil Klimagerechtigkeit würde für mich einen Freiheitsverlust bedeuten. Im Grunde ganz einfach. Dagegen müsste man dann angehen. Deshalb finde ich das, verstehe, dass ihr sagt, ihr seid nicht antikapitalistisch. Aber ich glaube, das Problem ist tatsächlich die parlamentarische Demokratie, würde ich jetzt sagen. Das sage ich aber auch nur, weil wir nicht mehr auf Sendung sind. Auch da habe ich auch Grenzen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die parlamentarische Demokratie in der Lage ist, das Problem zu lösen. Also da wäre ich ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch. Weil Leute wählen nicht. Aber sag mal hier vorne.
Ja, ich denke, das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Das eigentliche Grundproblem, in dem wir existieren. Die Frage stellt sich für mich, das Ganze läuft jetzt ungefähr fast ein Jahr, Fridays for Future. Meine persönliche Erfahrung, 30 Jahre Demokratie, man wird es aussitzen. Die meisten sitzen es heute schon aus. Und es werden Alibi-Veranstaltungen geschaffen, es werden Gesetze gemacht, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen letzten Endes. Sie werden keinen Schaden für die Wirtschaft ausrichten in dem Sinne, man wird sich absprechen. Und dann frage ich mich, wenn das dann ausgesessen ist und die Generation der Jungen enttäuscht zurückbleibt, was passiert dann mit der Demokratie? Und erst recht, wenn rechte Kräfte genau dort losgetreten werden, in dem Moment, wo sowas entsteht, wo Zukunftsvision entsteht und die jede Minute nutzen werden, im Prinzip, um genau über das lächerlich zu machen und das zu verhöhnen. Also ich denke, wenn das jetzt nicht wahrgenommen wird von der Politik, dann haben wir ein Riesenproblem. Das sehe ich so.
Tja, das macht der Kollegin jetzt natürlich auch nicht gerade Mut zum Weitermachen. Aber das ist natürlich ein echtes Problem, dass solche. Ich verstehe Sie vollkommen, ja. Also mich nicht missverstehen. Ich tick auch so wie Sie, aber das ist auch ein Generationsproblem, glaube ich. Und das ist natürlich auch super demotivierend und nützt dann quasi auch gar nichts. Wahrscheinlich ist man auch zu so einem Zweckoptimismus verurteilt. Nochmal hier bitte der Herr.
Vielleicht mal nochmal zur Frage des Verbotes zurückzukommen. Das ist sicher ein Problem in der Demokratie. Aber wir haben doch die Möglichkeit, über Progression Dinge teurer zu machen, die knapp sind. Und wenn man schon auf dem Punkt, ob das nur immer richtig ist, das alles auf das CO2 zu reduzieren. Aber jetzt ist es nun mal so, dass wir das als ein knappes Gut im verkehrten Verhältnis sehen. Also zu viel CO2 ist also praktisch schädlich und je weniger, umso besser. Dann könnte man doch den Verbrauch von CO2 jetzt nicht verbotsmäßig machen, aber so wie Steuerrecht oder sowas ist dann progressiv gestalten. Wir haben doch die Möglichkeit heutzutage über Kreditkarten und was es so alles gibt, diesen Verbrauch der Leute zu erfassen und dann zu sagen, nee, wenn du jetzt so wie gesagt hast, das erste Mal geflogen sind, das zweite Mal fliegen kostet Doppelte.
Klar. Ach so, ja klar.
Ja, dass man ja über diesen Weg nicht die Verbote kommt, sondern einfach unser System hier nutzt. Alles, was knapp ist, muss teurer werden. Und wenn es noch knapper ist, noch teurer.
Ja, oder so ein anderes Modell, was ich auch ganz interessant finde, was aber natürlich nur im kapitalistischen System funktioniert, ist die Internalisierung von Kosten. Also das bedeutet, dass halt Dinge einfach, also die Preise sind nicht vollständig quasi. Also wenn ich dieses T-Shirt neu gekauft hätte und nicht gebraucht, dann wären dafür Umweltkosten entstanden. Und die wären nicht im Preis drin gewesen, lange nicht. Und das Modell sieht halt vor, diese Kosten auf den Preis aufzuschlagen, sodass es quasi den echten Preis bekommt. Wäre so ein anderes Modell, was man...
Für Verkehr, für Fliegen, für Strom an sich. Strom ist ja in Zukunft, wenn ich höre Elektroautos, wenn ich höre diese ganze Streaming, was das kostet, diese an Stromverbrauch, um diese ganzen Computer dazu betreiben, in diesen zentralen... Und das denke ich mal, diese Dinge, wir haben schon eine gewisse Materialisierung, das ist ja Konsum auch, Strom zu verbrauchen. Sicher, dass, oder hier, dass die T-Shirts da durch die ganze Welt gekarrt werden oder erstmal das Garn und dann woanders genäht und gewebt wird. Das ist ja schon im gewissen Sinne Konsum. Diese rein materiell, wie wir das
sehen. Aber es ist auch interessant, dass das so eine, ich meine, die Jugendkultur in den 70er Jahren war ja auch kapitalismuskritisch, die war auch konsumkritisch. So, dann kam eine ganz andere, wie wir wissen, dann kamen Kohls Kinder und eine vollkommen andere Idee. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo so eine junge Generation kommt und im Grunde sagt so, euer Konsumismus kotzt uns an. Das finde ich irgendwie, ich finde das interessant. Ich weiß aber noch nicht so genau, was es so bedeutet oder bis zu welchem Punkt das geht. So. Weil das gleichzeitig sind sie oder ihre Leute, ihre Generation ja komplett eingebettet in so eine digitale, in so einen digitalen Kosmos.
Ja, das ist auch echt interessant, weil das wird uns auch ganz oft vorgeworfen. Also mir auch so, ja, und du gehst immer auf die Straße für Klimaschutz und dann hast du so ein Handy und bist die ganze Zeit am Smartphone und überhaupt, ihr organisiert euch ja nur über WhatsApp und wie viel Strom das verbraucht und so. Und das ist, finde ich, auch super spannend, sind so zwei Themen, die nicht so viel zusammengedacht werden, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, und ist aber super wichtig. Also da wurde jetzt vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung ein neues, in Umweltfragen ein neues Publikation veröffentlicht, in der steht der Satz, die Digitalisierung in der heutigen Form ist ein Brandbeschleuniger für die Klimakrise. Und davon müssen wir weg, weil eigentlich sind das ja auch nur Werkzeuge und wir können ja selbst entscheiden, wie wir sie einsetzen möchten. Also und dann ist es, finde ich, auch, also ich finde eigentlich, dass, also um jetzt auf mich persönlich zu kommen, so wie ich für den Aktivismus WhatsApp benutze und so weiter benutze, verursacht das natürlich Emissionen, aber es ist vielleicht ein Instrument, um was zu verbessern oder der Versuch. Ja, bisschen abgeschweift, tut mir leid.
Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil, gerne, ja.
Eine Nachfrage, die ich habe, würde mich interessieren, wenn du jetzt auf die 15- bis 25-Jährigen guckst in Deutschland, glaubst du, ihr seid in der Mehrheit? Weil wenn man sich das mal anschaut, ihr wart gerade beim Thema Fashion, Kleidung, ich glaube, es gibt ja schon auch viele Möglichkeiten, wie man auch heute schon nachhaltig einkaufen könnte, und wenn man also auch ein bisschen recherchiert, dann findet man das irgendwie auch raus. Das ist durchaus noch ein selbstkritischer Kommentar, weil auch ich habe irgendwie im letzten Jahr ein Shirt bei Zalando oder H&M gekauft, was man irgendwie absolut nicht machen sollte. Liegt es vielleicht daran, dass irgendwie die Leute doch nicht genug Interesse daran haben, obwohl die Optionen in manchen Bereichen sogar schon da sind?
Vielleicht sind es auch einfach die Gewohnheiten, in denen wir aufwachsen. Und irgendwann, also klar kann man auf jeden Fall vermeiden, sich ein neues Shirt, oder in den meisten Fällen kann man vermeiden, sich ein neues Shirt zu kaufen zum Beispiel. Aber es gibt dann eben auch Fälle, wo man es vielleicht nicht mehr vermeiden kann. Also, oder wo es einfach super schwere Folgen hätte, Emissionen zu vermeiden. Wenn ich zum Beispiel Verwandte im Ausland habe oder so und ich möchte die besuchen und ich kann nur hinfliegen oder so. Also es ist einfach, da ist dann nämlich die Systemfrage irgendwie, da ist die bei mir aufgekommen, dass ich dann so dachte, irgendwann stoßen wir einfach an Grenzen und dann müssen wir anfangen, zum Beispiel beim Konsum Verbote zu erlassen oder die Preise zu internalisieren, also die Kosten zu internalisieren und so weiter und politisch einfach dagegen vorzugehen, das so hyperkonsumiert werden kann. Und vielleicht ist aber auch das nicht ausreichend. Und die Frage habe ich auch, also die habe ich auch für mich selbst noch nicht beantwortet.
Noch einen? Da gerne, da.
Ich habe eine Frage an Herrn Augstein auch, und zwar, wie sehen Sie denn die mediale Verantwortung, was das Thema angeht? Weil wenn wir jetzt drüber gesprochen haben, grundsätzlich geht es ja um die Erhaltung des Planeten, sagen wir mal grob. Und ich glaube, jeder von uns will den Planeten in irgendeiner Form erhalten. Da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, Ideologien, und die sind jetzt eben beim Freitag oder Verleger des Freitags. Wie wird da das Thema angegangen? Hat sich da im Laufe des Jahres großartig die Sicht verändert, auch in der, ja, wie man Sachen publiziert? Oder wir wissen auch irgendwie, bei der Welt ist der Ulf Poschert, der sich irgendwie als Verfechter der Autofahrer einsetzt. Ne? Also das sind unterschiedliche Parteien, die ja auch unterschiedliche Interessen vertreten. Und jetzt einfach mal Sie gefragt, hat sich da auch Ihr Blick verändert?
Ja, total, absolut. Danke für die Frage, weil das gibt mir Gelegenheit, das ein bisschen zu beschreiben. Nee, jetzt mal ohne Witz. Ich finde, das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil wir als quasi linke Zeitung oder linke Redaktion, also Sie haben das ja vielleicht auch gemerkt, mein allererster Impuls bei dem Thema ist, okay, aber am Ende bedeutet es doch nur, dass die armen Leute es irgendwie bezahlen müssen oder durch Einschränkungen sozusagen tragen müssen, und die Leute, die Kohle haben, können sich drum rummogeln. Das ist mein erster, das ist das Erste, was mir überhaupt in den Kopf kommt bei dem Thema. Wenn ich höre, CO2 soll so und so teuer werden, und bei den Grünen denke ich, ja klar, aber ich meine, wer zahlt es denn am Schluss? Ich meine, wo kommt denn die Kohle her? So wie unser System bisher funktioniert hat, kommt die Kohle bestimmt nicht von den Leuten, die ganz viel Geld haben. Denn deren Steuern wurden gesenkt, deren Einkommen wurden erhöht und so. Das war ja, ist einfach die Erfahrung der letzten Jahre. Das ist jetzt nichts gegen Ihre Argumentation, nur die Erfahrung der letzten 20 Jahre zeigt, dass sozusagen die unteren Schichten sogenannt mehr belastet wurden und die oberen entlastet wurden. Das war halt so. Und jetzt kann man natürlich sagen, na gut, wenn ich wissen will, wie die Zukunft aussieht, ist immer ein guter Tipp, in die Vergangenheit zu gucken und einfach sagen, ich prolongiere das sozusagen weiter, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es auch künftig so wird. Dann muss ich sagen, finde ich Klimaschutz irgendwie echt ein Verarschungsgeschäft. Da würde ich sagen, das ist nicht okay. Und deshalb, darüber haben wir sehr viel diskutiert. Und wir haben jetzt tatsächlich, also klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber wir als Redaktion fragen uns, wo stehen wir da eigentlich? Ja, was bedeutet das für uns als Zeitung? Wir haben gedacht, okay, für uns als Zeitung bedeutet das, in die Bereiche der Linkspartei hinein zu kommunizieren, wie wichtig dieses Thema ist, dass die Linken verstehen müssen, wie wichtig dieses Thema ist und dass sie es zu ihrem Thema machen und nicht so tun, weil es, das Problem ist doch, heute wird gesagt, sich ökologisch korrekt zu verhalten, ist eine Sache für Wohlhabende. Ja, ihr könnt euch das ja auch leisten, Biofleisch und so, aber wir anderen können uns das nicht leisten. Das heißt also, dass man dieses Argument aushebelt und den Linken klar macht, Ökologie geht alle an und ist kein Reiche-Leute-Thema. Nehmt das Thema ernst, kümmert euch drum. Entwickelt dort Positionen, werdet dort zu einem ernstzunehmenden Player. Und dass wir in die Grünen hinein sozusagen versuchen zu erinnern, Freunde, kein Wunder, ihr wohnt alle in Eppendorf und Charlottenburg und so. Sorry Leute, aber für euch ist es auch einfach irgendwie den ganzen Quatsch mitzumachen. Denkt mal an die anderen, für die das nicht so leicht ist. So, das ist, die brauchen nicht uns, um das die Diskussion führen die auch unter sich, ja. Aber ich jetzt, wenn Sie wissen wollen, was unsere publizistische Position da ist, quasi, weil das sind zwei Adressen. Den Grünen müssen Sie was anderes sagen als der Linkspartei, wenn Sie das Thema irgendwie ernst nehmen wollen. Deshalb finde ich es ja auch total toll und wirklich, also ernsthaft, ganz toll, wenn Sie sagen, Klimaschutz geht immer nur mit Klimagerechtigkeit. Wir denken das immer zusammen. Das ist ein Thema. Weil wenn Sie es nämlich nicht tun, wird es echt fies. Und ich glaube, dann wird es auch nicht funktionieren übrigens.
Ja, dann nicht in der Demokratie halt.
Genau. Ja.
Und welches Ziel verfolgt ist Ulf Poschert?
Ach, wissen Sie, ich kenne den schon ganz lange und ich früher mochte ich den auch mal. Jetzt glaube ich nicht mehr so. Aber ich glaube, der verfolgt außer Binnenzielen gar keine echten Ziele. Jetzt kann man auch sagen, ist auch gut so, ein Glück. Ich glaube, der verfolgt gar kein Ziel, außer Show zu machen und so. Was auch okay ist. Also, I don't know. Aber die Welt ist halt die Welt. Meine, was erwarten Sie jetzt von der Welt? Also, die Welt war früher noch viel schlimmer. Man kann auch da Fortschritt. Die Welt hat früher immer DDR in Anführungsstrichen und immer die Vertriebenen praktisch müssen zusammenhalten und es gibt immer neue Vertriebene und so. Und so, das machen die heute nicht mehr. Ich glaube, die Ostgrenze, die Oder-Neiße-Linie erkennt auch Ulf Poschert an. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, aber da kommen die her. Ja, also Sie dürfen immer nicht vergessen, wo die Leute herkommen. Noch irgendwas? Vielen Dank, dass Sie mit uns geredet haben. Danke, dass Sie alle hier waren. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke.
Dankeschön.